Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe von Radio Connection.
Salam va khosh amadid migim be radioy khodetun Radio Connection.
Heute senden wir ein Interview mit Ferhat Kocak aus Neukölln, einem Politiker von Die Linke. Das Interview ist im Rahmen des antirassistischen Instagram-Formats Colorful Voices entstanden. Unsere Kolleginnen von Common Voices aus Halle haben es ebenfalls gesendet.
در برنامه امروز برنامه پخش میکنیم از مصاحبه‌ای با فرهاد کوجاک که در قالب مجله ضد نژادپرستانه Colorful Voices فعالیت داره. همکاران ما از Common Voices در حاله نیز اون رو پخش کردن.
Die Berichterstattung einerseits sowie die nicht aufgeklärten Anschläge auf MigrantInnen und PolitikerInnen empfinden wir als ein sehr wichtiges Thema. Und los geht's mit der Frage, was hinter den oft zu lesenden Begriffen Clankriminalität und Neukölln-Komplex steht.
گزارش از یک سو و از سوی دیگر حملات غیر قابل توجیه به مهاجران و سیاستمداران همچنان موضوعهای مهمی هستند. میپردازیم به این که چه سوالی در پشت قضیه حملات و جنایات قبیله‌ای نویکون کمپلکس قرار داره.
Medien,
Bene, Farhangi,
Interkulturell,
Mohammad Nasir Moman.
Ich bin Uday
Zahir Iska.
Hallo, ich bin Malwa
Amlama.
Wir und viele andere sind Teil von
colorofvoices.net.
Jetzt ein Interview über Neukölln in Berlin. In diesem Live-Talk mit Ferhat Ali Kocak haben wir uns mit dem Neukölln-Komplex und der sogenannten Clankriminalität beschäftigt. Und Haji Mjara Rausha Panaberan, Le Neukölln, Le Berlin. Dwe gutu bejede, beferat Ali Kujakra, Meliser Mjara Persgreken, Le Neukölln, Le Berlin, Uherusa Mjara Kujera Teguten, Tawanin Huzu Taifayan, Achevi. Vaak nun der Robeteba, Vaziyat Panahjuyan, der Neukölln, der Berlin. امروز در یک گفتگوی آنلاین با فرات علی کوجاک در مورد مشکلات موجود در منطقه نویکلن برلین و همچنین به اصطلاح تاوانهای قبیله‌ای صحبت کردیم. Woher kommen diese Begriffe und wie wiederholen sie die rassistischen Dynamiken aus den 80er Jahren? افسرناوژ کدریتین و او پیو چواندکارن و تین نجات پرستیه ین سال هشتیان دوپات بکن. این عناوین از کجا می آیند و چگونه می توانند معانی نجات پرستی را از سالهای دهه هشتاد تداعی کنند؟ Seit einigen Jahren verbünden Nazis in Berlin-Neukölln Brandanschläge auf Häuser von Migrantinnen. جه چند سالان بریان ها و لبرلین لنویکلن نازی ایریشی سرمال پنابران دکن و مال نوانج آلی نازیان و تینه شوطاندن. از چند سال پیش در منطقه نویکلن برلین خانه های مهاجران از سوی نازی ها مورد هجوم قرار می گیرند و به آتش کشیده می شوند. زی گرایفن اوخ گشفت ان دی میگرانتیشن منشن گهورن اوند فربرینن درن اوتوس. دی انگریفه ریختن زیخ اوخ گگن پولیتیکا ایم کیتز. نازی هر روزا ایریشی سر دکان این پنابران جیدکن اتومبیل نوان جید شوتینن. هر روزا لکیتسه ایریشی سر سیاست وانان جید تکرن. نازی ها همچنین به مغازه ها و فروشگاه های مهاجران نیز حمله می کنند و اتومبیل هایشان را می سوزانند. در منطقه کیتس سیاست مدارها نیز مورد هجوم قرار می گیرند. فرات ایست اینا دیزا پولیتیکا die seit Jahren angegriffen werden. فراد یک جوان سیاست وانانه گجگلک سالان بریان هاوه راستی ایریشتین. فراد یکی از سیاست مدارانی است که از سالهای پیش در این منطقه مستمرن مورد هجوم قرار می گیرد. فراد حتی دست گلوک اینن دیزا انگریفه زو اوبالیبن und arbeitet seit langem an diesem Fall. فراد بخته که باش هبو که کاری جوان ایریشان رزگار ببه. او جگلک سالان بریان هاوژی دوی مجارده دخبته. فراد خوششانس بوده که از این حملات جان سالم به در برده است. او از سالها پیش در این زمینه فعالیت دارد. ارست این دیزم یار فند فراد رغاوس دس دی پولیتسای تاتزشلیش زین اینفرماسیونن ان دی نازیس ویتاگیبت اوند میت اینن این واتساب چت زوزامن اربایتت. ای سال فراد هایدار بویه که در راستی ده هزین اولهی یانجی پولیس زانیاریان لسروی ددن نازیان او بوان رد کومین واتساپ ایده کاردکن. امسال فراد مطلع شده است که در واقع اطلاعات وی از سوی پولیس در اختیار نازی ها قرار می گیرند و آنها در گروه های واتساپی با هم کار می کنند. دست اینترویو هات آزین vom antirassistischen Magazin Colorful Voices auf Instagram geführt. Auf Gutobej Havalema Azin, Jekovara Djberen Rastgirie, a Colorful Voices, Pek Aniye. Ulser Instagram Balavgirie. In Goftogu as Suye Azin, va as taraf majalle Zed Rastgirayi, ba name Colorful Voices, surat girefte. Va dar shabakeye ejtemai Instagram entashar yafte ast.
Ich habe diese Poll auf unserem Instagram-Account gemacht, weil eigentlich ich würde gerne wissen, ob die Leute wissen, was ist der Neukölln-Komplex und was ist Clan-Kriminalität. Und das war sehr interessant, weil ich dachte, bestimmt alle wissen, das ist so klar, das ist überall. Aber das ist auch diese Bubble, ne? Ich bin auch in so einer Bubble, arbeite jeden Tag, bla bla und so. Und dann, hier ist die Ergebnisse, der Kleinkriminalität, 8 Leute hat das gehört und 3 Leute haben noch nie gehört. So mehr gehört, aber schon. Und von Neukölln-Komplex, 6 Leute haben das gehört und 6 Leute haben nicht gehört. Das heißt, das ist sehr interessant, weil Kleinkriminalität ist überall, auch in Media, in RBB, jeden Tag, bla bla, alle diese großen Media. Aber Neukölln-Komplex ist nicht so groß in der Media, in der größeren Media. So, deswegen, vielleicht ist gut, dass wir so einen Grund bauen. Was ist eigentlich, was meinen wir mit Neukölln-Komplex zum Beispiel? Können wir anfangen? Vielleicht kommt es zu uns.
Ich steige vielleicht mal direkt mit diesem Vergleich dieser beiden Wörter an, warum das eine eigentlich stärker in den Medien ist und warum das andere nicht. Beim Neukölln-Komplex geht es um zwar Nazis, aber auch um Strukturen in den Staat rein, also Nazis in der Polizei. Deshalb wird dieses Wort eigentlich genauso wie auch NSU-Komplex in den klassischen Medien eigentlich so gut wie gar nicht verwendet, weil im Hintergrund ist halt eine sehr starke Kritik am Staat und an staatliches Handeln. Clan-Kriminalität in Anführungsstrichen ist sozusagen, wie spiegelt den Rassismus dieses Staates wider. Also sie benutzen das im Prinzip nicht, weil sie von sich selber überzeugt sind, dass sie Rassisten sind, aber das ist sozusagen der Rassismus, den der Staat eh reproduziert. Das ist deshalb eines der Wörter, die wir immer wieder in den klassischen Medien hören, in der Sprache der Politik auch immer wieder zu hören bekommen. Und genau deshalb ist das eine immer wieder taucht auf und wird verwendet, auch gegen uns verwendet, also natürlich gegen uns verwendet. Und das andere, wogegen wir uns eigentlich wehren, wird nicht verwendet. Und Neukölln-Komplex, ich habe es ja jetzt gerade so ein bisschen angerissen, ist auch in Anlehnung zu NSU-Komplex, ist auch erst, wird seit anderthalb, zwei Jahren verwendet, soll das Thema beschreiben, dass sozusagen dieses Netzwerk von Nazi-Anschlägen in Neukölln. In Neukölln gibt es seit 11 Jahren einen Nazi-Terror, einen rechten Terror und seit 11 Jahren eine Aufklärungsrate von 0%. fast hätten wir am Ende letzten Jahres noch eine Aufklärungsrate bekommen, aber das hat sich dann auch erledigt. Dazu komme ich gleich noch. Und in diesem gesamten Komplex gibt es halt sehr viele Skandale der Polizei, wie beispielsweise, dass ein Sicherheitsbeamter sich mit einem der Nazis, der Hauptverdächtigen dieses Nazi-Komplexes getroffen hat. Genau, ein Staatsanwalt, der abgezogen werden musste aufgrund von Befangenheit, weil er einem der Hauptverdächtigen gesagt haben soll, er sei auf ihrer Seite. Deshalb Komplex von auch Komplexität. Und beim NSU haben wir das genauso, Komplex von Komplexität, weil wir da auch Verfassungsschutz und mit dabei hatten. Und uns auch wirklich verwehrt wurde, da richtig Einblick zu haben. Ein Untersuchungsausschuss hat einigermaßen Einblicke verschafft, aber es ist halt auch ein staatliches Instrument. Also ich fordere hier auch einen Untersuchungsausschuss, aber dieses staatliche Instrument hat zumindest ein Stück weit geholfen, da einen Einblick zu bekommen. Aber dann wurden die ganzen Ordner 120 Jahre, glaube ich, unter Verschluss gestellt, damit wir weitere Machenschaften des Staates mit Nazis nicht herausbekommen. Und bei Clankriminalität geht es um ein Wort, das erstmal anders angefangen hat. Also in bestimmten Stadtteilen, auch hier in Neukölln, in Essen ist das sehr stark, da wo sehr viele arabisch-kurdischstämmige Familien sind, die ein eigenes Gewerbe haben, die wurden erstmal sozusagen so kriminelle Machenschaften wurden unter dem Label Großfamilien umfasst. Da habe ich immer gesagt, ab wie vielen Kindern ist eigentlich eine Familie groß, damit ich auch mal weiß, wie Kinder in der Familie sein müssen und ob ich in der Großfamilie groß geworden bin. Also ich mache mich darüber lustig, weil was soll eine Großfamilie sein? Das Wort an sich ist sozusagen rassistisch konnotiert und soll Menschen angreifen, die in einer großen Familie sind, wo es halt natürlich Menschen gibt, die kriminell sind, die divers sind, die auch sozusagen die studieren, die nicht studieren, die Ausbildung machen, die heterosexuell sind, homosexuell sind, queer sind. Das ist das, was eine Riesenfamilie ausmacht. Und genau das benutzen sie aber als ein negatives Wort, indem sie daraus nur sozusagen diese Kriminalität hervorheben. Und irgendwann haben sie gemerkt, so Großfamilie ist nicht passend. Und dann haben sie das Wort Clans hervorgebracht und seitdem reden sie von Clan-Kriminalität. Genau, dieses Clan ist halt so Clan. So, ich kenne das vom Fernsehen, Denver Clan. Das waren so kriminelle Ölmachenschaften in Dallas. Das war eine Serie, als ich klein war. Meine Eltern haben sich das immer angeguckt. Daher kenne ich das Wort, aber das soll so ein bisschen in Richtung Mafia-Wording,
Gangs.
Genau, Gangs, so ein bisschen abschreckend wirken und alle über einen Kamm scheren. Das ist deren Ziel. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch weiter erzählen soll oder ob du einsteigen willst, dass der Monolog wird. Interaktion ist, glaube ich, besser.
Ich habe so viele interessante Fragen dazu. Auch personal. Bist du aus einer Großfamilie oder bist du Einzelkind oder so?
Also ich bin aus einer Großfamilie. Es ist die Frage, wo fangen wir an, mit der Familie über Familie zu reden? Also,
wie groß ist deine Familie?
Also ich bin Einzelkind, aber mein Großvater hat hier 5 Kinder. Meine Großeltern väterlicherseits sind zwar verstorben, aber sind nicht mit sozusagen ausgewandert. Aber wir gehen ja dann noch weiter. Ich meine, vielleicht mal zu dem Punkt, Migration, Gastarbeiter. Da ist ja nicht nur einer gekommen, sondern wenn der eine gekommen ist, hat er seinen Bruder mitgebracht, der einen anderen Bruder. Der hat dann dem anderen Cousin aus dem anderen Dorf Bescheid gesagt. Und diese ganzen Dörfer in Anatolien, die in der Umfeld sind, die sind ja miteinander verwandt, verschwägert, weil die sagen so, ey, genau, wo sollen sie ihre Kinder weggeben? So, die haben halt untereinander. Ja, deshalb, ich würde sagen, ich habe eine Großfamilie hier, aber genau.
Verwandten. So, das ist für mich, was war interessant über diese Gangs und so. Ich meine, ich bin hier auch, ich habe eine andere Perspektive.
Thank you.
شاره نه دنگی دوست نه یار دیاره های داد های بیدن لمگور شاره نه دنگی دوست نه یار دیاره آمان هی آمان آمان هی آمان آمان هی آمان شرخی چار چرخی چار ویلد سریان لیم شیوان عزیزم سریان لیم شیوان چرخی چار ویلد سریالیم شیوان عزیزم سریالیم شیوان
شیوان عزیزم سریان لیم شیوان
vor 2 Jahren, ich konnte nicht so gut durchreden und so. Ich lese nie diese Arbebe oder diese Medien und so. Ich konnte nicht, was ist los? Und dann einmal beim Umzug von einer Freundin, jemand hat gesagt, ja, hast du diese TV-Serie gesehen, 4 Blocks? Und so, ich wusste nicht, was ist das, diese Serie. Ich wusste nicht, dass alle gucken oder alle reden darüber. Ich weiß, no, ich weiß nicht. Und dann die gesagt, ja, sehr interessant, bla bla. Und dann die hat gesagt, war auch weiße Person, dass seit ich diese Serie geguckt habe, ich habe Angst in Neukölln. Ich habe nicht gute Gefühl, ist gefährlich und so diese Gangs oder Clans von Lebanon, weiß nicht, wie sagen und so. Und dann, ich war schockiert. Ich war so, hast du Angst? Ich bin so bequem hier, ganz bequem, ganz schön. Alle wie mich, Schwarzkopf, ganz freundlich, besser als andere Teile von der Stadt. Ich fühle mich sicher. Was ist los? Und ich habe hier in Neukölln schon 10 Jahre gewohnt, habe noch nie so Kriminalität oder so gesehen, mit meinem Augen. Und dann, das war interessant. So, was denkst du über diese 4 Blocks? Hast du auch gesehen?
Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Als ich bin ja in Kreuzberg geboren, in Neukölln aufgewachsen. Ich sag mal, ich habe einen Kreuzberger Migrationshintergrund. In Kreuzberg gab es ja diese Gangs, 36 Boys, und die haben sich ja nicht, von irgendwoher sind sie ja nicht entstanden. Zum einen viel Langeweile, keine Ausbildungsplätze, aber zum anderen halt auch ein gewisser Schutzmechanismus, weil die migrantisierten Menschen oder auch, genau, insbesondere aus der Türkei damals, die waren ja auch Gewalt und Repressionen schon damals ausgesetzt. Und genau, diese Gangs hatten ja so eine Schutzfunktion. Aber die Medien, ich habe mir letztens mal wirklich das mal gegoogelt, Gangs in Berlin und so weiter. Die Medien und Presse hat damals genau dasselbe über diese Jugendlichen geschrieben, wie heutzutage dasselbe mit diesem Wort Clan und Großfamilie passiert. Und damals kann ich mich auch daran erinnern, wenn ich dann in der Türkei war und dort auch mal andere Leute aus anderen Städten kennengelernt habe, so als Jugendlicher, die haben mir dann gesagt, boah, du kommst aus Kreuzberg, die schießen doch dort auf der Straße. Ich dachte mir, hey, denkt ihr, wir sind hier in Texas oder was? Also mein Cousin würde sagen, du warst doch noch nie in Texas, woher weißt du, wie es in Texas ist? Aber so genau dieses Bild, was ich von Texas habe, haben die halt sozusagen von Kreuzberg gehabt. Und genau dasselbe haben sie halt auch von Neukölln mittlerweile. Es wird so hoch gepusht. Und so eine Serie, also so eine Serie ist echt so ein Schlag genau in die Kerbe rein. Da wird das nochmal richtig aufgebauscht und Menschen, also ich habe die Serie auch geguckt, das war vielleicht nicht so strategisch klug, aber das ist genau sozusagen, das reproduziert genau diese Vorurteile, die weiße Mehrheitsgesellschaft hören möchte und sehen möchte. Und damit schaffen sie halt sozusagen durch so eine Serie halt auch ein Feindbild. Ich habe mal in der Schulzeit ein Referat gehalten. Ich kann mich nur noch ganz grob daran erinnern, aber da ging es darum, die Rolle von Hollywood-Filmen in der Politik. Ich hatte PW als Leistungskurs und Filme, Serien haben schon Auswirkungen auf solche Situationen. Ich gucke immer wieder, wie sozusagen vor Wahlen in den USA auf einmal Hollywood mit krass genau patriotischen Filmen, militärischen Filmen kommt, wenn es gerade halt auch passt, sagen wir mal, ist gerade Krieg in Afghanistan, dann wollen sie das sozusagen so hypen. Also jemand, der so ein Mind dafür hat und auch das wahrnimmt, der sieht das und checkt das halt auch. Aber viele Menschen werden davon halt auch dann direkt unbewusst beeinflusst. Und das ist halt 4 Blocks. 4 Blocks hat eigentlich diese Strategie, es gibt diese bösen Familien, die machen alles schlimm, wir müssen mehr in die Polizei investieren, wir müssen viele Razzien machen, diese bösen Muslime, genau, das wurde damit nur bestärkt.
Ja, das ist sehr interessant eigentlich für mich, auch wenn ich habe gehört von meinen Freundinnen, das sind 4 Blocks, ich fühle mich nicht sicher und Gangs und so, ich hatte direkt diese Hollywood so Images in meinem Kopf. Ja, Gangs, die kommen mit dem Auto und schießen, oder was ist Gangs? Ich kenne nicht, ich kenne nur von den Filmen und so. Mhm. Ich glaube, für die meisten Leute eigentlich, das ist so wie lebendig Kino. Das ist sehr interessant, weil jetzt kommen wir zu den Shisha-Bars und was die machen mit dieser Kriminalisation von Shisha-Bars. Da die kommen, wenn die in die Shisha-Bars kommen, die kommen auch mit dem ganzen Filmteam, mit der großen Licht, Kamera, so Regie. Ich bin sicher, es gibt jemanden, der macht Regie und so. Also die machen so einen Hollywood-Film, aber Dokumentar-Style. Was sagst du dazu?
Genau, so das hat ja der Bürgermeister in Neukölln, aber auch in Essen haben wir das beobachtet, dass die wirklich mit der Presse zusammenkommen, das sozusagen PR-mäßig nutzen für sich selber. Wir sorgen für Sicherheit, wir kommen hier. Es geht im Prinzip nur um Ordnungsamt-Themen, aber die kommen mit der gesamten Hundertschaft dort rein, mit Maschinengewehren. Und genau, wir haben ja auch da erlebt, und da kommen wir jetzt sozusagen in die Situation, wo wir merken, okay, Rechtsstaat und rechte Struktur, das Wortspiel mag ich. Und zwar, dass sie halt auch Gebäude und Läden gezeigt haben in diesem Video, das dann später von Nazis angegriffen wurde. Mit Hakenkreuzmarkieren, mit Brandsätzen vor den Läden an Autos. Und genau, seit einigen Jahren, also diese Anschlagsserie, von der ich am Anfang erzählt habe, die hat bis 2018 sich sehr stark auf den Süden konzentriert. Mit dieser ganzen klaren Politik, jedes Mal, wenn ich das Wort sage, habe ich das Gefühl, ich mache was Falsches, aber um das jetzt zu verstehen. Mit dieser Politik haben sie sozusagen dazu, dass das dahin bewegt. Also erstmal mit dieser Politik plus, dass es von Seiten der Polizei null Aufklärung im Süden gab, hat das die Nazis motiviert zu sagen, ey, okay, im Süden ist gerade ein bisschen zu viel Polizeikontrolle und Schutz, also gehen wir in den Norden. Und dort sind eh unsere Feinde. Und es kommt sogar noch schlimmer. In der ersten Zeit, als diese Anschläge von Nazis im Norden angefangen hat, also auch in der Sonnenallee, dort wo die Shisha-Bars sind, Damaskusbäckerei, da hat die Polizei und auch sozusagen, du sagst mal RBB, ich sag mal RBB, einen Bericht rausgebracht. Also da war ein Interview mit der Polizei, wo sie halt ganz klar sagen, wir ermitteln in alle Richtungen. Also um es mal mit meinen Worten zu sagen, also wie beim NSU, es könnte ja auch sein, dass arabische Familien sich gegenseitig was in die Schuhe schieben wollen. Wo ich mir dachte, ey, habt ihr nichts aus dem NSU gelernt? Haben sie nicht, das wissen wir, aber das muss man denen halt immer wieder sagen. Also es ging so weit, also wir werden von Nazis angegriffen und dann werden wir auch noch beschuldigt, dass wir das selber gemacht haben. Und wir kennen das vom NSU-Skandal. 9 Jahre lang konnten die Nazis weiter morden, ohne entdeckt zu werden, weil die Polizei und der Staat an sich in die migrantische Community hinein ermittelt hat und nicht nach rechts.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch für mich, ich gehe ein bisschen zurück zu diesen Worten Neukölln-Komplex und Clan-Kriminalität. Diese Worte sind sehr interessant, weil Clan-Kriminalität ist ein sehr klares Wort. Clan negativ. Aber Neukölln-Komplex ist sehr unklar. Ist komplex. Wir wissen nicht. Eigentlich, wir wissen, ist ganz klar. Es gibt keine Komplex. Aber, weißt du? Aber nur mit diesem Wort ist so unklar. Ja, ist komplex. Wir wissen nicht. Bla, bla. Aber eigentlich, so die Polizei und die Politiker, die wollen nicht wissen. Oder die wollen nicht darüber reden und so. So, ich weiß nicht, wer hat diese Worte.
Ich glaube, dass das, ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber ich glaube, das ist nicht von der Seite aus entwickelt worden, sondern von der, also ich vermute, es korrigiert das im Chat, von der antirassistischen Seite aus, weil es sozusagen sehr, sehr, sehr komplexe Zusammenhänge sind, ist eher damit gemeint, dass sozusagen Verfassungsschutz mit drin ist, dass eine Nazi-Gruppe mit drin ist, Politiker mit drin sind, Zeugen versterben auf einmal, nicht mehr da sind, Akten geschwärzt oder geschreddert werden, versehentlich, bei so einem wichtigen Thema. Also diese, deshalb so komplex, glaube ich. Für uns ist es klar, aber wir werden auch an allen Ecken und Enden daran gehindert, mehr Klarheit zu schaffen.
Das passt, das passt. Jetzt, ich habe eine so persönliche Frage von dir. Ich weiß.
Du fragst immer persönlich, ich bringe es dann immer wieder zurück zur Politik.
Ja, ist persönlich, aber auch politisch. Du bist, dein Haus ist auch angebrannt, richtig?
Ja.
Vielleicht, das ist, willst du nicht jetzt darüber reden, weiß nicht, doch. Aber.
Kann ich kurz erzählen? Also, mich haben, ich habe hier im Süden Neuköllns, also vielleicht mal eine ganze Story, weil ich bin, komme eigentlich aus der außerparlamentarischen Organisierung. Wie bin ich überhaupt sozusagen in eine Partei reingekommen? Wir haben damals Wahlkampf gemacht hier für die türkisch-kurdische Linkspartei, HDP. Genau, und ich habe die unterstützt. Die Linkspartei hat die auch dabei unterstützt, insbesondere in Kreuzberg und in Neukölln, gegen natürlich ein diktatorisches Regime, sage ich mal. Und wir haben dann beschlossen, dass wir in die Linkspartei eintreten, um sie gegen die AfD zu unterstützen. Und ich habe gesagt, die Nazis sind hier in Südneukölln sehr stark. Und deshalb kandidiere ich hier im Süden. Und da bin ich ins Visier dann von Nazis geraten zum ersten Mal. Und die haben dann mich über Monate hinweg beobachtet, versucht herauszufinden, wo ich wohne. Und haben 2 Wochen vorher, vor dem Anschlag herausgefunden, wo ich wohne, indem sie mir gefolgt sind. Und dann brannte auf einmal das Auto vor der Garage meiner Eltern. Das Feuer ging über auf das Haus. Und ich bin nur zufällig in der Nacht aufgewacht und konnte meine Eltern aus dem Schlaf retten. Und dann, genau, und dann da entstand dann auch das Bild, was jeder kennt. Ihr merkt schon, wenn ich darüber rede, dann bin ich so ein bisschen verwirrt, weil sehr viele Gedanken auf einmal kommen. Das ist ein nicht so einfaches Thema, das zu erzählen, weil das immer noch traumatisch wirkt. Aber das Besondere, und jetzt komme ich zu dem Thema, wo ich dann nicht mehr traumatisch bin, weil ich nicht über den Anschlag rede, es geht mir gar nicht um diese beiden Täter. Also da wurden zwei Personen abgehört und die Polizei hat die ganze Zeit mitbekommen, dass die über mich reden, dass die hinter mir her sind. Ich wurde nicht gewarnt. Zwei Wochen vorher haben sie herausgefunden, wo ich wohne. Ich wurde trotzdem nicht gewarnt. Ich sag mal die Ausreden. Erste Ausrede ist, mein Name wurde falsch geschrieben. Zweite Ausrede ist, man hat mich nicht als gefährdet eingeschätzt, weil ich mich angeblich nicht gegen rechts und nicht für Geflüchtete einsetze. Genau so war der Wortlaut. Hätten sie nur auf meine Social Media Accounts gucken müssen. Dritte Ausrede war, der Computer hat das nicht erkannt. Vierte Ausrede war, sie konnten mein Auto nicht mir zuweisen. Die haben wohl über ein rotes Auto gesprochen. Dann kam die Hauptausrede, Quellenschutz vor Opferschutz. Und da haben sehr viele Juristinnen auch gesagt, das geht gar nicht, wenn Menschenleben aufs Spiel setzt, dann kann man nicht Quellenschutz vor Opferschutz laufen lassen. Der Verfassungsschutz hat die abgehört, hat das rechtzeitig dem LKA mitgeteilt und ich wurde nicht gewarnt. Das ist im Prinzip so die grobe Story in meinem Fall. Und wir haben jetzt es gibt halt keine Beweise, dass die beiden Hauptverdächtigen diese Tat begangen haben. Aber es gibt genug Beweise, dass sie versucht haben, mich über Monate hinweg auszuspähen. Und zwei Wochen vorher haben sie halt herausgefunden, wo ich wohne und lebe.
Ja, irgendwie diese Nazis haben dieses Sicherheitsgefühl, dass wird nichts passiert. Die können alles machen und Polizei ist okay, macht nichts.
Ja. Wichtig ist vielleicht, dass wir versuchen zu, also ich meine, wir politisierte Menschen verstehen ja, woher Rassismus kommt. Das ist ja eine Hierarchisierung innerhalb der Gesellschaft, damit das System funktioniert. Ich sage immer, Rassismus ist systemrelevant. Und wenn wir das eigentlich verstehen, dann wissen wir auch, dass wir gemeinsam gegen Rassismus kämpfen müssen. Und im gemeinsamen Kampf müssen wir genau diese Systemkritik stärken. Weil dann erreichen wir auch die Menschen, die in dem Moment aus Betroffenheit gegen Rassismus kämpfen, aber gar nicht eigentlich wahrnehmen. Und so können wir eigentlich viel mehr erreichen, wenn wir eigentlich so viele Menschen wie möglich gegen Rassismus auf die Straße bringen. Und auch Bildungsarbeit machen, das ist wichtig. Also wir dürfen nicht nur von Demo zu Demo springen. Das bin ich, das mache ich gerne. Aber es gibt zum Glück auch andere Strukturen, die machen Bildungsarbeit, die versuchen, wissenschaftlich an die Sache ranzugehen. Das alles brauchen wir, auch hier in Neukölln.
Ja, oder Colorful Voices, auch Bildungsarbeit. Wie sieht es heute aus mit der Aufklärung vom Neukölln-Komplex?
Genau, also die Aufklärung, ich sag mal so, der Innensenator, das ist derjenige, der in Berlin für die Polizei zuständig ist, hat jetzt schon die dritte Ermittlungsgruppe allein in seiner Legislaturperiode, also in den 5 Jahren, eingerichtet, um für Aufklärung zu sorgen. Plus, es gab halt Probleme bei der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt wurde abgezogen. Jetzt hat die Generalstaatsanwältin das übernommen. Und wir haben immer noch eine Aufklärungsrate von 0%. Das hat sich kurz vor Weihnachten mal kurzfristig geändert. Auf einmal wurden die beiden Hauptverdächtigen festgenommen. Ich habe damals gesagt, freut euch nicht zu früh. Das ist ein PR-Gag. Und da versucht man uns klarzumachen. Die Zeitungen haben schon geschrieben, die rechte Anschlagsserie in Neukölln wurde aufgeklärt. Nichts wurde aufgeklärt. Beide Hauptverdächtigen sind wieder auf freiem Fuß. Außerdem habe ich immer gesagt, die Aufklärung, und das ist der Unterschied, was die Staatsanwaltschaft macht, was die Ermittlungsbehörden machen, ist, die ermitteln nach diesen beiden Tätern, was ja auch ihre Aufgabe ist in diesem Staat sozusagen. Also die suchen nach Leuten, die irgendetwas Kriminelles gemacht haben. Okay, jetzt komme ich schon so ein bisschen, wird ein bisschen komplizierter. Aber die ermitteln zum Beispiel nicht nach den Punkten, die wir als Betroffene kritisieren oder wo wir Aufklärung verlangen. Das ist diese ganzen, was hat im Hintergrund nicht funktioniert? Welche Strukturen haben dazu geführt, dass es keine Aufklärung gibt? Wo gibt es Zusammenhänge zwischen dieser Nazi-Struktur und den Sicherheitsbehörden? Genau, es gab halt, wie gesagt, Treffen. Es gibt immer wieder, letztens gab es diesen Skandal, dass ein Geflüchteter von einem Polizeibeamten zusammengeschlagen wurde. Der Geflüchtete aus Afghanistan wurde abgeschoben. Der Polizeibeamte hat eine Klage. Der Polizeibeamte ist aber auch einer der Vertrauenspersonen und Ermittler im Neukölln-Komplex gewesen bis 2016. Also wir sehen da, dass jemand mit einer rassistischen Neigung, um nicht zu sagen ein Rassist, durfte sozusagen hier ermitteln und war Vertrauensperson der Betroffenen. Also dass da nicht alles unbedingt sauber laufen kann, ist uns allen klar. Nur ist es halt sozusagen weder dem Innensenator klar, noch den Sicherheitsbehörden, habe ich das Gefühl. Deshalb fordern wir halt einen Untersuchungsausschuss, weil uns geht es ja um mehr als nur um diese beiden Nazis. Das sind Bauernfiguren gerade in einem viel größeren Ding. Und deshalb, ich habe keine Hoffnung mehr, dass sie festgenommen werden. Und auch wenn sie festgenommen werden oder wenn nicht, wie gesagt, es geht um viel mehr als nur um zwei Nazis, die Menschen terrorisieren. Sondern es geht eigentlich um das gesamte System, das diesen Terror begünstigt.
Ja, ganz klar, ganz klar auch.
استم هشاندم قط نگو خاطراته چه ما عشقا دل امندا تنه بول باته جار جار کشتم گوتوره واتر باته چه ما عشقا دل امندا تنه بول باته جار جار کشتم گوت وره واتر واته خبراته دودنا کشتیه کی تزانه لکویه 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 بترا واجیانا و مره من زانی وادنا بتنه بمره او قدر آشا بخواد تمند بره روش خوش کودن من دا ایدی که بره من نزانی وادنا بتنه بمره روش خوش کودن من دا ایدی که بره خبرات یا خبرات یا داود ناکشتیه کی تزانه نکویه خبرات یا خبرات یا داود ناکشتیه کی تزانه نکویه خبرات یا خبرات یا داود ناکشتیه کی تزانه نکویه خبرات یا خبرات یا داود ناکشتیه کی تزانه نکویه
Von 1 bis 10, wie viel Hoffnung hast du, dass die unsere Dings wahrnehmen, unsere, wie sagt man?
Uns als
Forderung.
Unsere Forderung. Also, ich würde sagen, also wenn wir über die Politik reden, würde ich sagen, so 5.
schon gut.
Genau, das ist schon gut. Wenn wir über die Behörden reden, dann würde ich auf 2 gehen. Genau, das ist so, wir werden fast gar nicht wahrgenommen. Diese 2 ist auch eher nur sozusagen so tun, als ob wir wahrgenommen werden. Genau, viele werden fragen, so warum ein bisschen mehr Vertrauen in die Politik, weil ich selber in der Politik bin und denke, dass Menschen wie ich, es gibt auch andere Menschen wie ich, und ich denke, dass wenn diese Menschen zusammenkommen und wenn diese Menschen ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Politik zu gestalten, dass es dann auch zu Veränderungen kommen kann. Das ist sehr positiv gedacht. Ob sie uns überhaupt so viel Raum geben werden, ist die andere Frage. Ich meine, man muss sich mal die Parlamente anschauen und dann auch noch sozusagen, was für Verantwortlichkeiten dort BIPOX haben. Meistens, genau, kümmere dich mal um Antirassismus, kümmere dich mal um Migration. Genau, und das ist so minimal, dass es natürlich sehr schwer ist, aber wir müssen uns organisieren in allen Ebenen, finde ich. Das ist wichtig, um mal Politik zu beeinflussen. Und unser Ziel sollte nicht, also unser Ziel und unsere Hoffnung sollte auch nicht sein, dass wir alles darauf setzen, so die Politik gestaltet unser Umfeld. Das wollen sie. Aber wir müssen gucken, wie wir auf der Straße mobilisieren, um die Politik dazu zu bringen, unsere Forderungen durchzusetzen. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass wir Kämpfe bündeln, also dass wir auch über, also dieses Teile und Herrsche dem entgegenwirken. Also nicht hier, du machst Türkei-Politik, du machst Politik für Iran, du machst Mietenpolitik, du machst Antirassismus, du machst Antifaschismus, du machst Feminismus, du machst Klimapolitik. Nein, unser Problem ist das grundlegend das System. Das System ist unsolidarisch und wir müssen gucken, dass wir zusammen für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Und ich komme wieder dazu, lasst uns in Neukölln damit anfangen, eine bessere und andere Welt ist möglich. Und vielleicht, meine Hoffnung ist Neukölln. Hier können wir, von hier aus können wir die ganze Welt verändern. Ein bisschen sehr, sehr positiv gedacht, aber gut.
I got to know you from Migrantifa. I was also active there, not so much, because I have a child. This, that, not so much life. The plenum is always at 7 in the night, which is the worst time for people with the child. And Migrantifa started very strong, big wave. There was hundreds of people in the plenum when I managed to go and so on. And now little bit low, little bit structuring, organizing, reorganizing, How do you see it? How will it go on? How do you see the mood right now? Because I think it's the biggest force on the street right now, Migrantifa, when they do something. So,
Ich möchte das mal historisch, also historisch ist gut, ich will nicht so weit in die Vergangenheit, aber mal die Entwicklung erklären. Wir hatten sehr viele antirassistische Bewegungen, die neben der antifaschistischen Bewegung gelaufen ist. Also die sind so parallel gelaufen, aber nie zusammengelaufen. Es gab 2019 gab es eine große Demo in Sachsen, in Dresden, vor den Wahlen von Unteilbar-Bündnis. Und da gab es einen Welcome United-Block. Da waren sehr viele aus Berlin auch mit dabei. Und da kam dieses Wort Migrantifa, was schon in einigen Büchern und Artikeln schon erwähnt wurde, das erste Mal auf die Straße so richtig. Und nach dem Anschlag in Hanau haben viele gemerkt, wie Antirassismus und Antifaschismus eigentlich zusammenwachsen muss, weil das Kämpfe sind, die gemeinsam geführt werden müssen. Und daraus ist dann sozusagen die Migrantifa-Gruppe entstanden. Ich erzähle mal in Berlin die Entstehungsgeschichte. Dass der Migrationsrat hat sehr viele verschiedene Gruppen eingeladen. Und dann gab es dort kleine AGs. Es gab die AG-Aktion. Daraus ist das Aktionsbündnis Antirassismus entstanden, was mehr so eine Bündnisstruktur hat. Also bei uns sind es auch Einzelpersonen, aber verschiedenste Organisationen sollen zusammenkommen, um gemeinsam agieren zu können schnell. Also ein Aktionsbündnis. Auf der anderen Seite gab es eine Gruppe, die für den antirassistischen Selbstschutz als Thema hatte. Und daraus ist dann sozusagen die Migrantifa-Gruppe entstanden, ein Stück weit, sagen wir mal so. Dann gab es halt die erste größere Aktion, dann kam ja gleich Lockdown, Corona, und dann die erste große Aktion war dann der 8. Mai am Hermannplatz zum Tag der Befreiung. War sozusagen, wir sind aber noch nicht von Nazis befreit, sollte unser Slogan sein dort. Und ich finde das wichtig. Und ich glaube, dass das Besondere an Migrantifa ist, es ist, das Wort an sich ist sowas wie Antifa. Es hat eine Bedeutung, aber es ist nicht sozusagen eine Organisation, die es gibt, so wie, keine Ahnung, wie Unteilbar oder wie Aufstieg gegen Rassismus. Da hast du eine Struktur dahinter, da ist alles gleich. Da hast du dann bundesweit deine Gruppen, die einmal im Jahr zusammenkommen. Sondern das ist, es gibt bundesweit sehr viele Migrantifa-Strukturen. Die sind auch alle unabhängig. Es gibt einige, die zusammenarbeiten, einige nicht. Die haben in manchen Punkten unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Strategien. Aber wichtig ist dieses gemeinsame Ziel, Antirassismus und Antifaschismus zusammenzudenken. Denn wenn wir den was Antifaschistinnen immer versäumt haben und was Antirassistinnen immer versäumt haben. Antirassistinnen haben sich auf den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft konzentriert. Antifaschistinnen haben sich auf die Nazis und auf den Rassismus rechts außen konzentriert. Was jetzt zusammenkommt ist, wenn wir den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft nicht cutten, dann gibt es immer mehr Zustrom nach rechts außen und rechts außen wird stärker. Wenn wir rechts außen aber nicht bekämpfen, dann haben wir sowas wie in Hanau. Also müssen wir diese beiden Sachen zusammendenken und da halt strategisch dran vorgehen. Und Neukölln ist ein ganz klares, ganz, ganz deutliches Beispiel. Dieser Rassismus mit Clankriminalität und diese Shisha-Bar-Kontrollen führen dazu, dass Menschen Autos anzünden von Migrantinnen, dass sie Wohnhäuser markieren und irgendwann vielleicht sogar mit einer Waffe dann in die Shisha-Bars wie in Hanau reingehen hier. Und da merken wir eigentlich in Neukölln direkt, wie Antirassismus und Antifaschismus zusammengehört.
Hadi canım tüne hadi canım, mahvede ezici bir kerim, çıma tüne hadi canım. Vi evini ez bir kerim, jibuna te ez demir. Tüne hadi can, çabimin malı riyate, çıma tüne hadi canım. Lao dino yarimin bu, bejna bilin sebramin bu. Lao dino yarimin bu, bejna bilin sebramin bu. Evçen salın benda tebum, çıma tüne.
Das war's für diese Woche mit unserer Sendung. Informationen zu unserem Programm findet ihr unter www.radioconnection-berlin.de. Wenn ihr Themenvorschläge habt, an Sendungen mitarbeiten oder eigene Beiträge erstellen wollt, dann meldet euch gerne per E-Mail. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
این بود برنامه این هفته رادیو کانکشن. معلومات بیشتر راجع به برنامه‌ها رو میتونید از طریق وبسایت رادیو کانکشن www.radioconnection-berlin.de و همچنان سایت‌های اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. اگر پیشنهادی برای موضوعات رادیویی دارید و یا می‌خواید با رادیو کانکشن همکاری کنید، میتونید برای ما پیام بذارید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
Allem stehen, hast du vielleicht vergessen, dass auf diese Weise, dass auf diese Weise Leben ein Gehen, ein Gehen. Die Menschen um dich leben, die Resonanzen, die dir fehlen, glaubst du, würden dir nichts geben. Darum fährst du fort, Leben zu stehen, zu stehen. Wie du abends auf deinem Sofa sitzt, denkst, schreist und weinst. Wie du morgens in den Spiegel blickst, ja genau das ist deins. Dein Abend.